Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit rund um Themen der IT-Sicherheit und vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Annabelle Theobald, ich bin Wissenschaftsredakteurin in der Kommunikationsabteilung des CISPA und ich freue mich sehr, dass ich heute hier gleich zwei GästInnen habe. Ich darf hier Katharina Krompholz und Ben Stock begrüßen. Beide sind WiederholungstäterInnen in diesem Podcast, also bereits das zweite Mal zu Gast und noch durch etwas anderes verbunden, nämlich die Tatsache, dass sie gerade als sogenannte Program Chairs zwei wichtige Konferenzen mitorganisieren. Was ein Program Chair genau macht, wie wissenschaftliche Konferenzen ablaufen und wozu sie wichtig sind, wollen wir heute in dieser etwas anderen Ausgabe klären, die sich nicht mit einem konkreten Forschungspaper oder Thema, sondern dem Forschungsbetrieb an sich beschäftigt. Hallo Katharina, hallo Ben, ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Für diejenigen HörerInnen, die unseren Podcast nicht so regelmäßig hören, erstmal die Aufforderung, das in Zukunft bitte zu tun. Und dann nochmal eine kurze Vorstellung von dir, Katharina. Du bist leitende Wissenschaftlerin am CISPA und forschst zu sogenannter Usable Security. Dich treibt also vor allem die Frage um, wie Privatsphäre schützende und Sicherheitsmaßnahmen so gestaltet werden können, dass NutzerInnen und EntwicklerInnen bestmöglich unterstützt werden. Welche Forschungsfragen beschäftigen dich derzeit am meisten?
Das Wichtigste für uns ist momentan, dass wir IT-Sicherheit vor allem für alle Menschen einfach gestalten wollen, nicht immer nur für ganz bestimmte Zielgruppen. Das heißt nicht nur für Leute, die technische Systeme tatsächlich umsetzen, wie EntwicklerInnen oder AdministratorInnen, sondern genauso für Leute, die zum Beispiel nicht lesen und schreiben können oder eine Behinderung haben. Wir wollen außerdem ganz vulnerable Gruppen schützen, indem wir uns zum Beispiel damit beschäftigen, wie man gegen Stalking vorgehen kann.
Zum Thema Stalking hatte ich auch schon mit einem deiner PhD-Studierenden einen Podcast vor kurzem zu AirTags. Vielleicht könnt ihr da nochmal reinhören in die Folge. Ich könnte mit dir jetzt natürlich ewig über dein Forschungsthema sprechen, aber da wir heute was anderes in den Fokus nehmen wollen, würde ich einfach dazu übergehen, noch Ben Stock vorzustellen. Ben, du bist ebenfalls leitender Wissenschaftler am CISPA. Du beschäftigst dich mit Websicherheitsthemen, schaust dir also Sicherheitsprobleme in gängigen Webanwendungen und Sicherheitsprotokollen an und entwickelst Maßnahmen dagegen. Kannst du mir sagen, was derzeit die größten Herausforderungen in deinem Forschungsfeld sind?
Genau, das ist schon eine ganz gute Vorstellung von dem, was meine Gruppe und ich machen. Ich komme eigentlich aus der ganz technischen Schiene, das heißt viel Verwundbarkeiten finden, analysieren. Bin aber zuletzt tatsächlich auch ein bisschen in Katharinas Richtung gegangen, auch mit ihr einige Papiere zusammengeschrieben, um auch zu verstehen, wie können denn Entwicklerinnen besser mit Sicherheitslücken umgehen oder sie von Anfang an verhindern.
Unsere Forschung ist sehr interdisziplinär und je mehr Menschen an so einem Thema arbeiten und von unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken, desto besser wird's. Deswegen ist das sehr schön für uns.
Wie stellt ihr diese Interdisziplinarität her? Also wie kommt ihr in Kontakt mit anderen Forschenden? Sind da wissenschaftliche Konferenzen schon ein Weg?
Das ist ein guter Weg. Also der Vorteil am CISPA ist natürlich, dass man hier so viele kluge Köpfe hat und sich da zum Beispiel einfach beim Teemachen in der Küche kurz treffen kann. Aber diese großen Konferenzen ermöglichen natürlich den internationalen Austausch.
Das heißt, Netzwerken steht dort mit an erster Stelle?
Genau, ich glaube, das ist der große Vorteil, den Konferenzen bieten gegenüber so klassischen Journals, wo man zwar Papiere liest von anderen Leuten vielleicht, aber sehr aktiv gucken muss, was ist gerade veröffentlicht worden. Und eine Konferenz gibt dann die Möglichkeit, einen schönen Überblick zu kriegen über alle möglichen Themen, interdisziplinär, wie Katharina das gerade gesagt hat, und auch direkt mit den Leuten, die diese Papiere geschrieben haben, also den Experten in den Gebieten, in den Austausch zu treten.
Vielleicht wollen wir kurz darüber reden, wie solche Konferenzen ablaufen, denn die sind pickepacke voll mit eben genau dem, Vorträgen über Paper, kurze Einsichten in die Paper. Wie viele Vorträge schafft ihr an so einem Tag?
Also grundsätzlich, DoktorandInnen sind immer angehalten, möglichst viele Vorträge zu hören, weil sie dadurch einen guten Überblick darüber bekommen, was macht denn ein wissenschaftliches Paper überhaupt aus? Wie viel Contribution muss denn da hineinfließen, dass das auch wirklich ein publizierbares Paper ist? Für uns, die das schon etwas länger machen, ist oft dieser, wie wir das nennen, Hallway Track eigentlich sehr wichtig, nämlich, dass man diesen informellen Austausch mit ProfessorInnen aus der ganzen Welt einfach pflegt, wo man natürlich ganz oft auch so ein bisschen Tür und Angel mitbekommt. Was sind denn die Themen, die in Zukunft vielleicht noch relevanter werden?
Genau, und es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Papiere hat so eine Konferenz überhaupt. Wenn wir uns die großen vier Konferenzen in unserem Bereich anschauen, die haben teilweise hunderte Paper, die vorgestellt werden innerhalb von 3 Tagen. Und da ist offensichtlich, das geht nicht in Reihe, sondern da gibt es dann verschiedene Tracks, teilweise bis zu 7, glaube ich, inzwischen 7 parallele Vorträge, die dann auch jeweils nur 10 Minuten lang sind. Das heißt, da gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, viel zu diskutieren mit den Leuten, sondern man kriegt einen kurzen Abriss, das ist das, was die Leute gemacht haben. Das ist das, der Grund, warum man dieses Paper lesen sollte oder sich eben mit den Leuten danach dann trifft. Und ich sehe es wie Katharina auch, je jünger man ist, desto mehr Zeit verbringt man, glaube ich, in den Vorträgen. Und je älter man wird, desto mehr hat man einen Kaffee in der Hand und steht draußen im Hallway-Truck.
Ergeben sich dann dort auch Kooperationen? Also wenn ihr quasi auf dem Flur Leute trefft, merkt ihr, okay, die machen gerade was ganz Ähnliches wie ich oder das könnte mir nützlich sein in meiner Forschung?
Definitiv. Also zum einen nutze ich das immer ganz gerne, um mich mit Leuten auszutauschen, die nicht so ganz nah an mir dran sind, weil die kenne ich meistens eh schon. Aber ich habe schon diverse Papiere und Ideen zu Papieren entwickelt, ja, im Gang quasi bei einer Konferenz und mit den Leuten teilweise dann auch über lange Zeit hinweg positive Kooperationen aufgebaut. Ein Beispiel ist da etwas, was ich mit einem Professor aus Venedig mal gemacht habe, vor ein paar Jahren schon. Und wir schreiben eigentlich 1-2 Papiere im Jahr immer noch weiter zusammen.
Oh, das ist schön. Wie ist das bei dir?
Also es ist grundsätzlich auch so, dass wir da langjährige Zusammenarbeiten auch schon dadurch begonnen haben und da auch eigentlich sowas wie Freundschaften dadurch entstanden sind. Man tauscht sich dann immer wieder aus und kommt immer wieder auf ganz neue Ideen. Und es ist auch für mich immer wahnsinnig schön, wenn ich sehe, wie meine DoktorandInnen dann anfangen, international sich ihr Netzwerk aufzubauen. Und ich sage immer, Wissenschaft lebt von Kollaboration. Ein kluger Geist kann ganz tolle Dinge machen, aber wenn man mehrere kluge Geister mit verschiedenem Hintergrund, verschiedenen Perspektiven zusammenbringt, kommt meistens einfach auch was viel Größeres, Besseres, Innovativeres dabei raus.
Paper-Vorstellungen sind das eine, was die Konferenzen auszeichnet. Es gibt aber auch Workshops und es gibt vor allem auch Veranstaltungen drumherum, bei denen sich die Forschungscommunity so ein bisschen mit sich selber beschäftigen kann. Habe ich das gut zusammengefasst? Fehlt noch was? Was sind so die Ingredienzien für eine gute Konferenz?
Also ich glaube, für eine gute Konferenz ist vor allem wichtig, dass genug Zeit für diesen informellen Austausch eben da ist. Ich sage auch meinen DoktorandInnen immer wieder, die Vorträge sind ganz wichtig, um sich zu inspirieren und um ein bisschen so einen Überblick zu bekommen, was für Papers könnte ich denn lesen? Weil um wirklich zu verstehen, was jemand gemacht hat, reicht so ein kurzer Vortrag auch oft nicht. Aber ganz wichtig sind auch diese Pausen dazwischen, wo man dann nochmal auf die Leute, die präsentieren, zugehen kann und sagen kann, hey, ich würde mich da nochmal mit dir gern austauschen. Und da bekommt man oft sehr, sehr viel Spannendes mit und da werden oft Ideen generiert, die auch manchmal sehr, sehr komplex sind, wovon natürlich nicht alles umgesetzt wird. Aber es regt die Kreativität an.
Genau, und ich glaube, zu den Workshops, die du gerade schon genannt hast, als ein weiterer Bestandteil von Konferenzen gehören für mich auch noch sogenannte Poster-Sessions dazu, wo also Leute Arbeiten vorstellen, die noch nicht so weit sind, dass sie wirklich publiziert werden als Papiere, sondern man mal so eine vorläufige Idee vorstellt und sich schon früh Feedback abholen kann von vielen Leuten aus der Community, die Rückfragen stellen, die einem Hinweise geben können. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Teil, dass eben nicht nur das finale Papier relevant ist, sondern auch so ja Work-in-Progress-Sessions es eben gibt.
Und die Poster-Sessions sind auch sehr viel interaktiver als natürlich die Vorträge. Klar. Was sich tatsächlich für mich als Frage ergeben hat, als ich da war, ich konnte den Unterschied zwischen diesen geschlossenen Workshops und den allgemeinen Paper-Tracks gar nicht so richtig erkennen. Gibt es große Unterschiede, die ich nicht sehen konnte?
Also ich glaube, die Prestige der Hauptkonferenz ist natürlich üblicherweise höher und auch die Anforderung, ein Papier auf einer Konferenz angenommen zu kriegen, ist signifikant höher als auf einem Workshop. Die Idee von einem Workshop ist, wir haben eher eine kleinere Community mit, weiß ich nicht, 30 bis 60 Leuten, die sich spezialisieren auf genau dieses Themengebiet und die sich dann eben im kleineren Kreis austauschen. Eine große Konferenz hat 1000, 1200 Teilnehmende. Das heißt, das ist eine ganz andere Dimension, die wir da haben. Und wie gesagt, das Prestige ist, ein Paper auf einem Workshop ist im Vergleich zu einem Paper auf einer Top-Konferenz tatsächlich einfach um ja Längen dahinter.
Du sagst gerade, eine große Konferenz hat so 1200 Teilnehmende. Jetzt in ein paar Wochen ist in Wien die ICML, das ist die Machine Learner Konferenz. Ich glaube, die haben nochmal eine ganz andere Größenordnung.
Genau, tatsächlich sind die schon fast im Zehntausende-Bereich unterwegs, weil Machine Learning einfach in den letzten Jahren ein Themengebiet geworden ist, was ganz, ganz, ganz viele Leute bespielen. Die Security-Community wächst auch, tatsächlich auch mehr oder weniger exponentiell, was uns auch vor interessante Herausforderungen stellt. Aber wir sind im Bereich von Tausenden unterwegs und nicht von Zehntausenden.
Ich bin eigentlich ganz froh, dass unsere Konferenzen noch nicht ganz so riesig sind, weil je größer die Konferenz, desto schwieriger ist es natürlich auch da wirklich ein stabiles Netzwerk aufzubauen, weil man sich einfach auch nicht mehr so oft trifft. Ganz zufällig.
Jetzt haben wir das Wachstum der Community schon angesprochen. Das heißt, es gibt mehr Menschen, es gibt mehr Paper, die publiziert werden wollen und dementsprechend gibt es auch mehr Paper, die reviewed werden müssen. Vielleicht können wir kurz über diesen Prozess reden, weil natürlich muss jemand auswählen, welche Paper auf diesen großen Konferenzen überhaupt abgebildet werden. Und dafür gibt es sicherlich Kriterien. Vielleicht könnt ihr zu diesem Peer-Review-Prozess ein bisschen was erzählen. Katharina, vielleicht magst du anfangen.
Grundsätzlich steht mal die Frage als erstes im Raum, was ist eigentlich valide Forschung? Da schickt jemand ein Paper oder Papier auf Deutsch zu einer Konferenz. Und wie wird denn dann entschieden, dass das relevante oder auch korrekt durchgeführte Forschung ist? Das ist natürlich schwierig, weil Forschung etwas ist, wenn man genau wüsste, wie es richtig wäre, wäre es keine Forschung. Dann würden wir uns nicht damit beschäftigen, weil wir beschäftigen uns mit Fragen, die sehr komplex und ungelöst sind. Deswegen gibt es da diesen sogenannten Peer-Review-Prozess. Das heißt, jedes Paper wird quasi anonymisiert an meistens so 2 bis 4 WissenschaftlerInnen aus demselben Fachgebiet gegeben. Die schauen sich das an, schreiben dann ein kurzes Gutachten darüber, wo sie darauf eingehen, ist es korrekt durchgeführt worden, ist die Forschungsfrage überhaupt relevant, sind die Ergebnisse für die Community relevant, ist es auch so präsentiert, dass man auch die richtigen Rückschlüsse darauf ziehen kann, wie das zustande gekommen ist oder was man denn überhaupt damit machen kann, wie es verwertet werden kann. Und das ist natürlich kein perfekter Prozess, momentan aber durchaus das Beste, was wir haben. Und dann finden natürlich ganz viele Diskussionen statt, weil da gibt's eben auch oft divergierende Meinungen, auch zwischen ExpertInnen, ob das jetzt ein guter Beitrag ist oder nicht.
Wie wird sowas gelöst?
Tja, das wird ganz menschlich gelöst durch Diskussion. Bei manchen Konferenzen, die einfach schon zu groß sind, findet die Diskussion online statt. Also da idealerweise lesen sich alle ReviewerInnen die Gutachten durch und diskutieren dann darüber. Bei kleineren Konferenzen, wie zum Beispiel bei der SUPS, wo ich ja in den letzten 2 Jahren PC-Chair war bzw. bin, ist es so, dass wir ein großes Meeting haben, wo wirklich alle ReviewerInnen da zusammenkommen und dann wird darüber diskutiert. Und manchmal dauern Diskussionen auch sehr, sehr lange. Und trotzdem ist natürlich abschließend nicht gesichert, dass die Entscheidung, die getroffen wird, auch die richtige ist. Aber wir stehen dann natürlich mit bestem Wissen und Gewissen dahinter.
Richtigkeitsmaßstäbe gibt es wahrscheinlich an der Stelle, eben wie du gesagt hast, einfach nicht, sondern es gibt viele ExpertInnen, die dann zusammen doch zu guten Lösungen kommen können.
Es gibt schon ein paar Kriterien, also da gibt es so ganz klassische wissenschaftliche Prinzipien, die einfach erfüllt sein müssen. Aber natürlich, wie weit die dann wirklich erfüllt sind, ist dann auch oft nicht ganz so eindeutig zu bewerten. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, jedes einzelne Paper, das wir publizieren, ist ja nur ein kleiner Baustein für die Wissenschaft. Damit ist keine große wissenschaftliche Fragestellung gelöst, sondern meistens eine sehr kleine. Und das, was wir am Ende des Tages brauchen, eines Tages, ist ein wissenschaftlicher Konsens. Und das heißt, dass es da schon mehrere Datenquellen oder Papers gibt, die in eine Richtung hindeuten. Und dann kann man sagen, okay, es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. Wir gehen davon aus, dass wir genug Beweise haben, um anzunehmen, dass etwas so ist, wie es ist.
Wenn du sagst, dass Paper nur ein kleiner Baustein quasi sind, um eine größere Fragestellung zu lösen, gibt's dann in der Community eine Einigung darauf, was die großen Herausforderungen sind, was die großen Fragestellungen sind, an denen gemeinsam gearbeitet wird?
Auf jeden Fall, das würde ich schon sagen. Also da gibt's immer wieder so Trends, Themen, die immer wiederkehren. Wenn wir eine Konferenz organisieren, dann gibt's ja eben auch diesen sogenannten Call for Papers, also eine Einladung, Papers da einzuschicken. Und da wären zum Beispiel schon grob Themenfelder vorgegeben. Ich finde es total interessant. Also ich war ja auch oft schon Reviewerin bei diversen Konferenzen, jetzt auch als Chair, zu sehen, wie sich solche Trends immer entwickeln. Das ist auch nicht immer ganz leicht vorherzusehen. Aber so im Großen und Ganzen sind wir uns da schon einig, was die großen Probleme sind. Und vieles sehen wir ja auch, wenn wir in die echte Welt blicken. Ja, weil Computer sind überall, Probleme gibt's überall. Und unsere Forschung hat natürlich dann schon auch immer so einen gewissen Impact auf das, beziehungsweise wird dadurch inspiriert, was so in der echten Welt passiert.
Ich weiß, dass euch beiden wichtig ist, dass diese Review-Prozesse qualitativ gut ablaufen, also dass die in der Regel PhD-Studierenden, die ihre Paper dort publizieren wollen, die natürlich von Supervisoren angeleitet werden, auch ein Feedback bekommen, mit dem sie arbeiten können, weil selbst wenn ihr Paper abgelehnt wird, können sie es überarbeiten, können nochmal dran weiterarbeiten, sollen ja auch vorangebracht werden. Ben, du hast mir erzählt, es gibt jetzt ein Mentoring-Programm für Reviewer. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Genau, also zuerst mal, wenn ich so meine eigene Karriere anschaue, dann war ich, glaube ich, auch häufig der Empfänger von sogenannten Reviews, die ich vielleicht nicht so toll fand, die nicht mir weitergeholfen haben, wo jemand eine Meinung vertreten hat, die er erstmal haben darf, er oder sie. Aber eigentlich ist die Idee des Peer-Review-Prozesses ja nicht nur, dass wir Themen aussperren aus Konferenzen, sondern dass wir, wie Katharina das gesagt hat, dafür sorgen, dass relevante Themen bearbeitet werden in einer wissenschaftlich fundierten Art und Weise. Und dann kann man immer noch Papiere kritisieren und sagen, das muss man so besser machen. Aber wichtiger Teil des Peer Reviews ist meiner Meinung nach, dass wir konstruktive Hinweise geben, wie kann ein Papier besser werden. Und das Problem ist ein bisschen, dass es in der Community über die letzten Jahre einen Trend gab, dass man häufig Reviewer hatte, die einfach eine sehr destruktive Meinung präsentiert haben, was für die Doktoranden nicht hilfreich ist, die dann auch demotiviert sind, wenn sie gesagt kriegen, das ist alles Mist, was du da machst. Und es ist total schwierig, diesen vicious cycle, wie man das auf Englisch sagt, zu durchbrechen, also diesen Teufelskreis, weil wenn ich als Gutachter, wenn ich als Autor schlechte Reviews bekommen habe, dann lerne ich, dass das die Art und Weise ist, wie man reviewen soll. Und das ist falsch. Und deswegen haben wir auf der Euro-S&P und aber auch andere Konferenzen so eine Idee von einem Mentoring mal umgesetzt, wo wir sagen, okay, wir nehmen Reviewer, die kennen die PC-Chairs gut, wir wissen, dass die gute Reviews schreiben, konstruktive Reviews schreiben, und die werden jungen, teilweise Doktoranden, teilweise Postdocs, vielleicht auch Juniorprofessoren und Äquivalenten, die noch nicht Erfahrung gesammelt haben im Peer-Review-Prozess, an die Seite gestellt und leiten die quasi an, wie schreibt man ein gutes Review. Was zum einen uns ermöglicht, dafür zu sorgen, dass die nächste Generation der Reviewer weiß, wie sie es tun soll. Und zum anderen auch, wir die Community und die Reviewer-Community weiter ausbauen können, weil die Community an sich wächst und wir brauchen immer mehr Reviewer.
Ich finde, das hast du super schön gesagt, Ben. Und vor allem finde ich das extrem toll, dass die Euro-S&P da so ein System auch hat. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist auch, dass die Wissenschaft auf diesem Niveau, auf der wir das betreiben, sehr, sehr kompetitiv ist. Und dieser kompetitive Aspekt macht es, glaube ich, auch manchmal menschlich schwer, da vielleicht anderen so eine Hilfestellung zu leiten. Also ich glaube, gerade bei jungen Leuten, die natürlich sich da auch selber erst beweisen müssen, ist da wahrscheinlich auch ganz groß im Hinterkopf natürlich, ja, ich kriege auch immer so schlechte Reviews oder Moment mal, wenn da jetzt andere Leute zu dem Thema gut sind. Also da muss man schon auch wirklich aufpassen, dass man den Prozess so gestaltet, dass nicht solche Aspekte auch plötzlich in die Reviews mit einfließen. Das lässt sich nicht ganz vermeiden, aber ich glaube, also gerade wenn man sich die Euro-S&P ansieht oder ich hoffe auch wir bei Soups, gibt es da große Bemühungen und das funktioniert schon ganz gut.
Ja, ihr habt die beiden Konferenzen, bei denen ihr PC-Shares seid, gerade erwähnt. Also die Soups vielleicht nochmal kurz, das ist das Symposium on Usable Privacy and Security, wird im August in Philadelphia sein. Ich glaube, du magst die Soups sehr, sehr gerne. Warum ist das so?
Die Soups ist wirklich meine Lieblingskonferenz, vielleicht auch, weil ich damit erst so in dieses interdisziplinäre Thema eingestiegen bin. Was ich gerne dran mag, ist, dass es eine sehr enge Konferenz ist vom Rahmen her, weil es halt wirklich sich genau um diese interdisziplinäre Sichtweise auf Security handelt, wo Faktor Mensch immer eine Rolle spielen muss in der Forschung. Die Community ist relativ klein und überschaubar und es sind halt wirklich Papers, wo alle Leute auch irgendwie mitreden können, weil eben der Fokus so eng ist. Und das macht sie so nett. Und die Community ist über Jahre gewachsen, ist eine sehr freundliche Community. Deswegen fühle ich mich da einfach sehr wohl. Und deswegen war das für mich auch eine große Ehre, als ich gefragt worden bin, ob ich für 2 Jahre diese Position als PC-Chair übernehmen kann.
Wer hat dich gefragt? Also wie wird man PC-Chair?
Also es gibt bei den meisten Konferenzen ein sogenanntes Steering Committee. Das wird meistens aus Menschen, die da sehr etabliert sind in dieser Community, geführt. Das ist so eine Handvoll, bisschen mehr vielleicht Professoren und Professorinnen meistens. Und die versuchen dann immer so fürs nächste Jahr die Programmchairs auszuwählen. Und ich bin selber jetzt auch mittlerweile in diesem Steering Committee. Also wenn man einmal Programmchair war, da gibt es so einen Ritus, wie man dann da quasi hineinkommt für ein paar Jahre. Und ja, die haben mich einfach gefragt und haben offensichtlich befunden, dass ich geeignet für diese Position bin.
Ben, du wurdest auch gefragt für die Euro-S&P. S&P steht für Security and Privacy. Was macht diese Konferenz aus?
Wenn man die Community anguckt, dann gibt es die am längsten bestehende Konferenz, das ist die IEEE Security and Privacy, die S&P. Die gibt es inzwischen, glaube ich, seit 45 Jahren. Und vor 9 Jahren haben wir mal gesagt, als Community, diese Konferenz findet immer in den USA statt, immer in der Bay Area. Wir brauchen mal eine europäische Konferenz, einen europäischen Ableger davon. Da ist die Euro-S&P gegründet worden. 2016 das erste Mal gewesen. Das heißt, wir haben jetzt dann nächstes Jahr das 10. Jubiläum. Und genau, da ist der Prozess, was die Auswahl des PC-Chairs angeht, glaube ich, sehr ähnlich dem Steering Committee. Alle Mitglieder haben ein Vorschlagsrecht für potenzielle PC-Chairs. Da nimmt man dann Leute, die auf der Konferenz publiziert haben, die im Programmkomitee waren, die sich anderweitig schon herausgetan haben in der Community. Und genau, dann wurde ich eben letztes Jahr gefragt, ob ich das für die 2024 und 2025 Edition machen möchte.
Die PC-Shares sind nicht die OrganisatorInnen des Ganzen, sondern des Programmbereichs. Also sie legen fest, welche Themen behandelt werden. Ja, erzählt mir von eurer Arbeit. Was bedeutet das? Wann fängt man da an zu arbeiten und was sind die Aufgaben von PC-Shares?
Genau, ich kann da vielleicht anfangen. Ich habe tatsächlich heute Morgen, bevor wir angefangen haben, unseren Podcast hier aufzunehmen, noch einige PC-Share-Tätigkeiten gemacht für die Euro-S&P 2025. Obwohl die 2024-Edition noch gar nicht gewesen ist. Und zwar ist die erste Aufgabe der Programmkomitee-Chairs, eine Timeline festzulegen. Wir wissen jetzt schon, wann die Konferenz ist. Das heißt, wann sind unsere Deadlines? Wann können wir die Review-Zyklen machen? Und welche Themengebiete wollen wir abdecken? Da orientiert man sich meistens an dem, was man das Jahr davor gemacht hat. So grob zumindest. Und dann ist die erste sehr anspruchsvolle Aufgabe, die Gutachter zu finden. Was wir da machen, ist, wir sagen, okay, wir können nicht genau den Trend vorhersehen, wie die Konferenz im nächsten Jahr aussieht, aber ich weiß ja, welche Papiere wurden dieses Jahr zur Konferenz geschickt, was für Gutachterinnen habe ich dieses Jahr gebraucht, und basierend darauf kann ich sagen, okay, wir gehen mal von einer Wachstumsrate von N% aus mit den ähnlichen Themen. Das heißt, wir versuchen jetzt Gutachterinnen zu finden, die genau diese Themen abdecken. Und von da aus geht es dann weiter, den Call for Papers irgendwann zu veröffentlichen, und dann ist irgendwann die Deadline. Und dann geht es in den tatsächlichen Review-Prozess der Gutachterin.
Inwieweit seid ihr in den Review-Prozess dann noch eingebunden?
Wir schreiben selber keine Reviews. Wir begleiten und beobachten diesen Prozess und moderieren ihn. Das heißt, wir teilen den ReviewerInnen jeweils Papers zu, die meistens im Bereich der Expertise sind. Da muss man natürlich auf mehrere Dinge auch achten, wie zum Beispiel einen potenziellen Interessenskonflikt. Das ist eigentlich gar nicht so komplex, da eine wirklich optimale Zuteilung zu finden. Und dann hoffen wir, dass die meisten ReviewerInnen die Gutachten zeitgerecht abgeben. Und wenn man jetzt vereinfacht sagen möchte, was wir eigentlich als PC-Chairs so machen, also ganz viel unserer Arbeit ist E-Mails schreiben. Leute an etwas zu erinnern, die Diskussion zu moderieren, Fragen zu beantworten, Fragen, die auch von Autoren und Autorinnen kommen, Fragen, die von den Reviewern kommen, manchmal auch Beschwerden. Also all das gehört zu unserem Job. Das heißt, wir sind für eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen verfügbar und dafür verantwortlich, dass dieser ganze Prozess gut läuft und fair abläuft und danach ein wirklich starkes und gutes Programm für die Konferenz zustande kommt und alle Leute, deren Paper nicht angenommen worden sind, genau wissen, warum nicht und was können sie machen, um ihre Forschung zu verbessern und vielleicht nochmal wo einzureichen.
Ben, du hattest mir im vergangenen Jahr auf der USENIX gezeigt, dass es ein ganz interessantes Bieterprogramm gibt, quasi bei dem ReviewerInnen sagen können, das ist meine Expertise, dieses Paper würde ich gerne reviewen. Gibt es das auch für die kleineren Konferenzen oder wird das nur bei den ganz großen eingesetzt?
Das ist eine Open-Source-Software, die nennt sich HotCRP. Wir sagen immer Hot Crap dazu. Das ist Open-Source, das benutzen eigentlich fast alle Konferenzen. Es gibt ein paar Konkurrenzprodukte, aber die sind in der Security-Community eigentlich nicht wirklich relevant. Ich glaube, was noch wichtig ist, vielleicht dazu zu sagen, was noch eine Aufgabe ist, dass das Programmkomitee-Chairs, ist auch vorher Expectation Management zu betreiben. Also was erwarten wir von den Gutachtern? Welche Art von Reviews erwarten wir von denen? Und auch denen zurückzukommunizieren und zurückzuspiegeln, das Gutachten, was du hier geschrieben hast, entspricht jetzt nicht unseren Standards. Und das ist durchaus eine sehr interessante und anspruchsvolle Aufgabe, weil man natürlich dann eventuell Leuten, die vielleicht auch schon viel länger in der Community aktiv sind, sagen muss, das, was du da gemacht hast, war jetzt nicht ganz so spannend oder nicht ganz so gut. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die meisten Programmkomitee-Chairs schon ein bisschen weiter in ihrer Karriere sind, weil wir sind üblicherweise nicht davon abhängig, dass wir quasi schlechte Letters of Reference kriegen können später, wenn wir jemandem auf die Füße gestiegen sind, durch unsere Meinung, wobei ich immer noch glaube, dass wenn man sich da realistisch vorher darauf einigen kann, das sind unsere Kriterien, dann ist es einfach eine objektive Kritik zu sagen, okay, das ist ein Kriterium, das haben wir gesetzt, das hast du verletzt, kannst du das bitte noch anpassen? Und tatsächlich die meisten Gutachter machen das dann auch. Also das ist kein Problem an der Stelle.
Ja, das ist eine sehr sachliche Diskussion meistens, die da stattfindet. Und eben, wie du sagst, man kann das sehr sachlich anhand von Kriterien argumentieren. Das gehört natürlich aber dann dafür auch dazu, dass wir in dieser Rolle auch die Reviews lesen müssen. Bei kleineren Konferenzen machen die PC-Chairs das selber und machen da die Qualitätskontrolle. Bei größeren wird das üblicherweise auf mehrere Leute aufgeteilt, was sonst einfach auch nicht mehr zu bewerkstelligen ist.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass die ReviewerInnen das als Community Service machen. Sie erhalten dafür kein extra Geld. Es kostet sie aber wahrscheinlich sehr viel Zeit. Ich glaube zu wissen, dass der Best Reviewer Award eine Neuentwicklung ist, die sicherstellen soll, dass Reviewer auch irgendwie motiviert werden, gute Reviews zu schreiben. Habt ihr das Gefühl, das klappt?
Also ich kann sagen, dass ich tatsächlich ja schon mal so einen bekommen habe, was mich auch sehr gefreut hat. Ich glaube, für mich persönlich macht das keinen Unterschied, weil mein Standard an mich selber einfach ist, ich möchte, wenn ich Gutachten schreibe, die auch einem ja auf hohem qualitativen Niveau aufschreiben. Ich glaube, es ist aber eine sehr schöne Auszeichnung, diese zu kriegen. Und vor allem auch, da steckt ja so ein bisschen die Frage dahinter, warum macht man das überhaupt? Also warum machen wir diesen Community Service? Und ich glaube, die Antwort ist zweiteilig, würde ich sagen. Zum einen, weil wir es müssen. Also Teil jeder Evaluation von so einem Tenure-Verfahren, also ob man entfristet angestellt wird, ist, hast du dich in der Community eingebracht? Das heißt, das muss man sowieso gemacht haben. Man will das aber auch deswegen gemacht haben, weil man dann Leute kennenlernt, weil man mit anderen Gutachtern in die Diskussion tritt, die vielleicht mal persönlich trifft. Und das sind die Leute, die später einem das Empfehlungsschreiben schreiben, wo drin steht, hey, diese Person sollte befördert werden. Ich glaube, das ist das eine, warum müssen wir das machen? Das andere ist aber auch, Wissenschaft, Katharina hat das gesagt, ist ein sehr kompetitives Business. Und üblicherweise, wenn ich heute eine Idee habe, ich schreibe ein Papier dazu, dann schicke ich das auf eine Konferenz und das wird frühestens in 6 Monaten veröffentlicht. Als Gutachter kennt das derjenige aber morgen, weil ich es submitted habe. Das heißt, man hat mal mindestens 6 Monate Wissensvorsprung, was gerade vielleicht ein interessantes Thema sein könnte, an dem man arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Benefit, den man hat, wenn man in dem Programmkomitee sitzt. Man sieht, wo gehen die Trends hin und man sieht auch, welche Arten von Papieren mögen denn die Gutachtenden, damit ich dann meine eigenen Papiere vielleicht auch in dieser Art und Weise schreiben kann, um eine bessere Chance zu haben, dass die angenommen werden.
Also es verbessert eure Arbeit dann auch ganz konkret.
Definitiv.
Wie viel Zeit brauchst du für eine Review, Katharina?
Das kommt sehr stark aufs Paper an, würde ich sagen. Es gibt Papers, da geht es relativ schnell, weil wenn das etwas ist, wo ich selber sehr ähnliche Sachen gemacht habe, kann ich das einfach leichter bewerten, ob das jetzt ein sinnvoller oder nicht so sinnvoller Beitrag ist. Genau dasselbe ist natürlich auch bei Papers, die entweder sehr, sehr gut sind oder sehr, sehr schlecht. Das erkennt man sehr, sehr schnell. Und dann ist es auch einfach, ein Gutachten zu schreiben, weil bei einem Paper, das zum Beispiel schon Forschungsfragen stellt, die nicht gut eingebettet sind oder etwas machen, was schon gemacht worden ist oder das halt auch einfach falsch machen von der Methodik her, kann ich das ganz leicht anhand von ein paar Punkten darlegen und fertig ist es. Da gibt es aber natürlich auch viele Papers, bei denen ist es wirklich schwer zu sagen, wo der Teufel sehr im Detail steckt und da braucht man natürlich auch länger. Da muss man sich manchmal auch viel intensiver mit Teilschritten oder Teilergebnissen beschäftigen, aber ich muss sagen, ich mache das eigentlich sehr gerne. Einfach auch, weil ich interessiere mich ja für mein eigenes Thema beziehungsweise für Themen, die in diesem größeren Umfeld auch behandelt werden. Das heißt, man lernt eigentlich immer sehr viel dazu. Und ich meine, ich war selber ja auch mal Doktorandin und ich arbeite ja ganz viel mit jungen Talenten und beschäftige mich auch gerne dann damit, wie kann ich denen vielleicht auch durch diesen Review-Prozess was beibringen? Wie kann ich auch ein Review schreiben, das den Leuten was beibringt, aber sie auch zugleich motiviert, da weiter dran zu arbeiten, sodass sie das jetzt nicht als einen herben Rückschlag empfinden, sondern als eine Hilfestellung, dass dann irgendwann was viel Besseres rauskommt. Etwas, was dann zum Beispiel ganz oft zitiert wird.
Gibt es einen Durchschnitt, wie oft Paper rejected werden, bevor sie angenommen werden?
Das kommt teilweise sogar aufs Thema an. Also meine Erfahrung ist, bin ich gespannt, Ben, ob du die teilst. Aber meine Erfahrung ist, dass teilweise die eher innovativeren Papers, die ich geschrieben habe mit meiner Gruppe, mehrere Iterationen durchmachen. Gar nicht so sehr, weil sie jetzt schlecht sind oder weil irgendwas falsch ist, sondern weil sie durch das, dass sie einfach nicht so ganz dem Mainstream entsprechen, sich manche ReviewerInnen schwer tun, sie wirklich zu supporten und zu sagen, ja, das ist jetzt das bahnbrechende Paper, das in diese Richtung zeigt. Und bei eher inkrementellen Arbeiten, die stark auf etwas aufbauen, was es schon gibt, habe ich das Gefühl, das ist viel einfacher, die durchzubringen, weil auch die ganze Argumentation viel leichter zu schreiben ist. Und natürlich haben ja auch ReviewerInnen immer Angst, was Falsches zu machen. Also niemand will ja jetzt irgendwie was akzeptieren, was falsch ist. Und je weniger inkrementell die Arbeit ist, desto schwieriger ist es natürlich zu bewerten.
Ein bisschen schade, ne? Dass die innovativen Arbeiten, die eventuell halt wirklich einen neuen Weg bahnen können, dann es so schwierig haben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das gelassen. weil ich mir einfach mittlerweile auch denke, ja, also Gott sei Dank, also meine Karriere hängt ja jetzt auch nicht mehr davon ab, ob jetzt das eine Paper besonders schnell akzeptiert wird. Aber mein Anspruch an mich selber, ich glaube, da sind auch Ben und ich uns einfach sehr ähnlich. Wir wollen einfach coole Forschung machen. Wir wollen was machen, was gesellschaftlich sinnvoll ist, was wirklich Chancen bietet, die Welt vielleicht zumindest im Bereich IT-Sicherheit in eine bessere Richtung zu lenken. Und wenn das mein Anspruch ist, dann ist es auch für mich völlig in Ordnung, einfach ein bisschen zu warten. Und es ist ja schon auch so, dass das Paper immer besser wird, weil man dann ja auch sieht, ah, vielleicht muss ich da auch einfach in meiner Argumentation das einfach anders formulieren oder besser in den wissenschaftlichen Kontext einbinden. Also ich glaube, es ist meistens eine Chance.
Ben, wie siehst du das?
Genau, unsere Papiere werden natürlich sofort akzeptiert, weil die schon fehlerfrei sind beim ersten Mal.
Die sind immer perfekt.
Das schön wär's. Nein. Also realistisch gesehen ist es schon so, dass Papiere nicht so häufig beim allerersten Mal angenommen werden. Und dass es aber nicht unbedingt daran liegt, dass das Papier dann schlecht ist oder dass der Aufschrieb schlecht ist. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Letztes Jahr hat einer meiner Doktoranden, der Janis, ein Paper geschrieben. Das haben wir zur NDSS geschickt. Da ist es early rejected worden, also in Runde 1 nach 2 Reviews haben 2 Gutachter gesagt, das ist ja völliger Quatsch, was ihr hier macht. Wir haben das Paper nicht viel angepasst, haben ein kleines Experiment dazu gemacht, haben es auf die S&P geschickt. Dort ist es angenommen worden, hat ein Best Paper Award gemacht. Also das ist Teil des Ganzen und aber auch Teil unserer Aufgabe als Gruppenleiter gegenüber unseren Doktoranden und Doktorandinnen, dann klarzustellen, der Peer-Review-Prozess ist nicht komplett objektiv. Da gibt es eine gute Menge an Zufall mit drin. Und das Beispiel ist ein schönes, ich habe aus meiner eigenen Doktorandenkarriere auch eins, das ist ein Paper, das 3-mal abgelehnt worden ist. Beim 4. Mal haben wir nicht die Zeit gehabt, noch Änderungen zu machen, haben das Papier submitted, total kaputt, da waren wirklich also Fehler in dem PDF, Code-Listings, die kaputt waren und das Paper ist angenommen worden unter Beaufsichtigung eines sogenannten Shepherds, also eines Programmkomitee-Mitglieds, der dann uns quasi gezwungen hat, in positiver Art und Weise diese Fehler zu beheben, aber im Endeffekt war das gleiche Papier wie vorher, nur dass es komplett kaputt war und dann wurde es plötzlich angenommen. Das heißt, es ist einfach Teil dieses Spiels und natürlich wäre es schön, wenn wir komplett objektiv argumentieren könnten über alle Papiere. Vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Stand jetzt sind wir da noch nicht ganz.
Das kann aber eben niemand und eben weil es einfach schwierig ist, weil wir uns da mit hochkomplexen Dingen beschäftigen. Wollte ich auch noch eine Geschichte anbringen. Ich glaube, unser letztes Paper, was uns auch eine Honorable Mention, also auch eine Form des Best Paper Awards und eine Methods Recognition für die besonders herausragende Methodik eingebracht hat, war auch ein Paper. Ich glaube, wir haben es insgesamt 5-mal submitted.
Oh wow.
5-mal.
Aber ich glaube, das ist gar nicht so selten.
Das ist nicht so selten. Andererseits muss ich sagen, es ist ganz verrückt, weil wir haben, es kommt auch immer so in Wellen. Also wir hatten einige Jahre, da haben wir sehr vieles sehr oft submitted. Dann hatten wir so Jahre, wo fast alles irgendwie beim ersten oder zweiten Mal angenommen worden ist. Man kann das oft wirklich gar nicht so sagen. Aber ich denke mir auch immer, man muss sich da auch manchmal in Geduld üben. Gute Forschung braucht Zeit, Innovation braucht Zeit. Es wird meistens dann doch in Summe besser und am Ende des Tages sind alle glücklich.
Okay, wie wählt ihr aus, auf welche Konferenzen ihr mit euren Papern gehen wollt? Einfach random an alle mal schicken und schauen, was rauskommt.
Nicht ganz.
Nicht ganz, nein. Also ich kann jetzt mal für meine Gruppe sagen, dass wir eigentlich üblicherweise versuchen, Ideen zu entwickeln, von denen wir glauben, dass sie auf einer der 4 großen Konferenzen fliegen kann, wie man das so schön sagt. Und teilweise dann auch sagen, okay, wenn wir von Anfang an bei der Entwicklung der Forschungsfrage nicht den Eindruck haben, dass wir da so viel Innovation schaffen können, dass wir eine Chance haben, dann müssen wir nochmal an der Forschungsfrage arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle unsere Papiere nur auf diesen Konferenzen veröffentlichen, weil mal klappt ein Experiment nicht, mal wollen die Gutachter einfach Sachen, die unrealistisch sind. Und dann ist es schon so, dass man sagt, okay, dann gehen wir eben auf eine sogenannte Tier-2-Konferenz, wo wir dann die Papiere halt dort veröffentlichen können, ohne jetzt noch unendlich viele Experimente machen zu wollen. Auch weil natürlich das Publizieren ist für uns als Faculty natürlich relevant für unseren Lebenslauf, aber für einen Doktoranden natürlich essentiell, weil der oder diejenige promovieren muss. Und dann kann man auch immer sagen, okay, hier wäre vielleicht Potenzial für ein Paper auf einer Top-Konferenz, aber wir schicken es mal lieber auf eine zweitrangige Konferenz, was immer noch eine super Konferenz ist, gar keine Frage. Aber dann wird das Paper mal angenommen und wir können mit dem nächsten Projekt weitermachen.
Interdisziplinäres Arbeiten ist Fluch und Segen zugleich in dieser Hinsicht, weil wir publizieren sowohl auf den Top-4-Security-Konferenzen als auch auf Konferenzen im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion. Und bei uns ist es auch so wie bei Ben, dass wir natürlich auch sagen, okay, ist die Forschungsfrage potenziell interessant für beide, weil dadurch halt potenziell interessant fürs ganze Feld. Danach müssen wir uns aber schon auch entscheiden, wie schreiben wir dieses Paper? Schreiben wir dieses Paper eher für eine Community aus der Mensch-Maschine-Interaktion oder eher für die Security und Privacy Community, weil dementsprechend müssen wir die Werkzeuge, die wir für die Forschung benutzen, also die Methodik oft sehr anders beschreiben und die Forschungsfrage anders in den wissenschaftlichen Kontext einbetten, damit die Leute aus der jeweiligen Community uns glauben, dass wir den Kontext verstehen und unsere Arbeit dahin passt. Das ist aber sowas, wo man mit Erfahrung, glaube ich, ganz gut hinkommt. Und oft auch die Änderungen, wenn wir es dann woanders hinschicken müssen, weil es wo nicht angenommen worden ist, jetzt auch nicht so riesengroß sind. Das muss man aber halt einfach machen, dann hat es größere Chancen.
Du hast jetzt gesagt, es gibt Top 4, das sind dann die Top 4 im Bereich Cybersecurity. Das heißt, es gibt nochmal andere Top-Konferenzen in anderen Bereichen wie Kryptographie zum Beispiel. Wer entscheidet denn, was die Top-Konferenzen sind? Wie kommt es denn dazu, dass alle wissen, das sind jetzt die Top 4?
Das ist ein etwas komischer Prozess. Es gibt ein Ranking, das nennt sich das Core-Ranking. Es ist eine australische Vereinigung und die Australier sind jetzt nicht total weit vorne, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Ländern. In den USA gibt es ja viel, viel mehr Wissenschaftler in dem Bereich. Aber das hat sich so etabliert. Da kann prinzipiell eine Konferenz oder jemand kann im Namen einer Konferenz einen Antrag stellen, dass sie jetzt gerankt werden soll. Was wir als die Top-Konferenzen bezeichnen, sind die A-Stern-Konferenzen. Da gehört zum Beispiel die S&P dazu, aber auch aus dem Bereich Kryptographie die Eurocrypt oder die Crypto. Und das Ranking funktioniert zumindest in der Theorie basierend auf, wer veröffentlicht auf diesen Konferenzen, sind das sozusagen die wichtigsten Autoren, die es in dem Bereich gibt, nach zum Beispiel Anzahl von Citations, die die Leute haben, wer sind die Programmkomitee-Mitglieder, wer sind die Programmkomitee-Chairs, wie werden diese Papiere zitiert, werden die also sehr viel zitiert. Die Sache ist natürlich, das ist so ein selbstverstärkender Prozess, weil alle Leute wollen auf die A-Stern-Konferenzen gehen. Das heißt, die lesen hauptsächlich auch die Papiere auf den A-Stern-Konferenzen, sodass die Papiere auf den A-Stern-Konferenzen mehr Citations kriegen, was die Autoren relevanter macht, was die Programmkomitee-Mitglieder relevanter macht und dann auch die Papiere entsprechend relevanter macht. Das ist so und da müssen wir mit leben. Lässt sich leider nicht viel dran ändern, macht's aber natürlich dann schwierig für neue Konferenzen, sich da auch zu etablieren, weil es eben schon diese, ja, die großen einfach schon gibt.
Weil du gerade Zitate angesprochen hast. Ich finde das ganz interessant, weil mein meistzitiertes Paper ist kein Top-Tier-Paper. Es wurde auf keiner dieser Top-Konferenzen publiziert. Ist auch überhaupt kein sehr starkes Paper, wie ich finde. Aber daran sieht man, dass diese Sachen, also das ist alles nicht ganz so eindeutig, wie man das immer gerne hätte. Das ist sehr stark von Trends abhängig, von ganz vielen Faktoren. Man muss das auch immer so ein bisschen mit einem, wie soll ich sagen, ja, with a grain of salt nehmen, diese ganzen Metriken. Und am Ende des Tages der Anspruch ist, dass wir Top-Wissenschaft machen. Wenn die dann mal nicht auf einer Top-Konferenz publiziert ist, ist es auch überhaupt kein Hals- und Beinbruch.
Wie finden denn die Leute die Paper, die sie dann zitieren wollen? Also wo finden die Leute denn die Ergebnisse von diesen Konferenzen? Was passiert nach den Konferenzen mit den Papern?
Genau, also zum einen werden natürlich die Papiere präsentiert auf der Konferenz selber. Das heißt, wenn man vor Ort ist, kann man sich das Programm anschauen und schauen, welche Papiere finde ich interessant. Zusätzlich ist es so, dass zumindest die meisten der Security and Privacy Konferenzen irgendeine Art von Open Access haben. Das heißt, dass dann auch die PDFs entsprechend verfügbar sind für jeder Mann und jeder Frau zu lesen. Bei den Konferenzen, wo das nicht so ist, werden meistens die Autoren, die auch stolz auf ihre eigenen Arbeiten sind, diese auf ihre eigenen Webseiten hochladen. Und dann gibt es halt so Dienste wie Google Scholar, der auch häufig benutzt wird, um zu gucken, wie viele Citations hat man selber, wie viele Citations hat mein Papier. Und da kann man dann auch suchen. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Gebiet anfangen möchte, irgendwas zu erforschen, wenn ich mich da noch nicht so auskenne, gehe ich auf Google Scholar, gebe mal ein paar Begriffe ein in dem Bereich, weiß nicht, Usable Web Security zum Beispiel. Und dann würde ich da einige Papiere finden, die dokumentieren, was das an Wissen schon gibt. Da muss ich mir angucken, was war das? Und habe ich noch eine entsprechende Schöpfungshöhe und Innovation in dem, was ich davor habe? Wenn nicht, muss ich mein Vorhaben nochmal anpassen.
Ich würde gerne noch mal einen kurzen Schlenker zurück machen. Du hast eben gesagt, die Euro-SNP sollte in Europa stattfinden. Das hat, glaube ich, auch ganz praktische Gründe. Denn dass Menschen diese Konferenzen besuchen können, ist eben endlich. Es kann eine endliche Zahl von Menschen Konferenzen besuchen. Und das liegt zum einen natürlich am Fassungsvermögen der Hotels, in denen die Konferenzen in der Regel stattfinden, aber zum anderen oft auch daran, dass Menschen Probleme haben bei der Einreise, vor allem wenn die Konferenzen in den USA stattfinden. Wie beschäftigt sich die Community mit diesem Problem? Also wie schafft die Community es, dass Konferenzen zugänglich sind für alle, dass sie möglichst divers sind, dass sie inklusiv sind?
Das ist eine Aufgabe, die ich mir auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste geschrieben habe, schon seit einigen Jahren. Ich bin auch sehr stolz, dass wir bei der SUPS, also es gibt bei den meisten Konferenzen immer zwei PC-Chairs und bei der SUPS bin es jetzt ich aus Europa und ein indischer Kollege, der in Indien auch arbeitet. Mir war das auch ganz wichtig, da zu sagen, wir müssen diverser werden, was das betrifft, weil es gibt ganz viel tolle Forschung, die in Ländern stattfindet, die nicht USA oder nicht in den USA oder in Europa sind. Und leider sind unsere Konferenzen aus vielen Gründen nicht unbedingt zugänglich für diese Menschen. Das liegt nicht nur an Visaproblemen, das liegt leider auch oft am Geld. Weil einfach eine Reise in die USA und eine Übernachtung in diesen Konferenzhotels, das kostet extrem viel Geld. Und Leute auf Unis in ärmeren Ländern können sich das einfach nicht leisten, weil das Budget einfach dafür nicht da ist. Wir versuchen, die Community ständig zu öffnen. Wir haben auch ganz bewusst auch versucht, Leute zum Beispiel überwiegend in Asien, aber auch in Afrika oder in Südamerika zu suchen, die wir in diese Community zumindest als Reviewer aufnehmen können. Wir versuchen, Ausnahmeregelungen zu treffen für Leute, die kein Visum bekommen. Also das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir den Leuten da entgegenkommen, denn das soll kein hindernder Faktor sein. Und wir werden, da bin ich auch ganz besonders froh, die SUPS auch zum ersten Mal, ich glaube in zwei Jahren, in Europa stattfinden lassen. Ich bin aber der Meinung, wir müssen viel stärker auch zum Beispiel nach Asien gehen. Da ist einfach noch ganz viel Arbeit notwendig. Das liegt auch sehr stark an uns. Aber natürlich sind diese Konferenzen auch historisch gewachsen. Und historisch ist sehr viel Forschung, die in unserem Bereich passiert, in den USA gewachsen.
Wenn du von Ausnahmeregelungen sprichst, meinst du die Ausnahmeregelung, dass die Menschen dann auch remote ihre Paper vortragen können? Ist das richtig?
Ja, also bei der SUPS machen wir das so, dass die Autorinnen und Autoren dann ein Video aufnehmen von einem Vortrag, das Video einschicken. Das Video wird dann gespielt während der Konferenz und wir schalten dann über Zoom oder weiß gar nicht genau, welche Plattform wir verwenden, aber wir schalten dann die AutorInnen virtuell so zu, sodass sie Fragen beantworten können. Die Diskussion, ob Konferenzen online stattfinden sollen oder in person, wie wir sagen, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Also natürlich gibt es da auch ökologische Gründe, die zum Beispiel dagegen sprechen, dass wir so oft in der Weltgeschichte rumfliegen. Man muss allerdings schon sagen, dass virtuelle Konferenzen einfach nicht so gut funktionieren, weil sie genau dieses Zwischenmenschliche nicht abbilden können. Das ist leider so. Also wie wir ganz am Anfang gesagt haben, dieser Hallway-Track, der gerade für uns so extrem wichtig ist, der lässt sich virtuell einfach nicht abbilden. Leider. Wir arbeiten daran. Ich glaube, die Community reflektiert da sehr viel und überlegt, wie wir da Lösungen finden, um das zu überbrücken. Was man allerdings auch sagen muss, wie die SUPS während Corona virtuell stattgefunden hat, hatten wir, glaube ich, 3 oder 4-mal so viel TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt. Also da hat man schon gesehen, dass es da viel Potenzial gibt. Und wir müssen uns da, glaube ich, was überlegen, wenn wir einen so großen Teil der Welt nicht einfach ausschließen wollen.
Wäre es dann nicht einfach eine Möglichkeit, alle Konferenzbeiträge aufzuzeichnen und das Remote-Teilnehmen einfach zuzulassen?
Ich glaube, das Schwierige an der ganzen Sache ist auch, dass wir als Programm-Chairs da vielleicht nicht die richtige Anlaufstelle dafür sind. Weil man muss natürlich auch sagen, hinter so einer Konferenz gibt es ja auch Verlage bzw. große Organisationen, die auch Aufwand in der Produktion haben und die auch ihre Gründe haben, warum sie das so oder so handhaben, weil ich meine, etwas virtuell stattfinden zu lassen oder Videos aufwendig zu produzieren, das frisst natürlich auch Ressourcen.
Ja, also ich glaube, das größere Problem der Diversifizierung der Community ist das, was Katharina schon angesprochen hat. Wir haben ursprünglich eine sehr westernlastige Community gehabt, sprich Amerika hauptsächlich. Deswegen finden die großen Konferenzen auch alle eigentlich in den USA statt. Nur einige wenige rotieren auch mal raus aus den USA oder raus aus Nordamerika. Ich würde jetzt Kanada mal dazu zählen. Aber es ist auch so, dass natürlich jetzt wir verstärkt aus Asien viele Beiträge auch sehen. Aus China sind gerade auch sehr viele starke Institutionen die publizieren auf den Konferenzen, die diese Visumsprobleme haben. Aber die können sich zumindest halt auch leisten, dann dahin zu fliegen. Und das ist auch wieder so ein selbstverstärkender Prozess, denn wie bestimmen wir die Gutachtenden normalerweise bei so einer Konferenz? Naja, man muss Leute nehmen, die verstehen, was sie da tun. Und wie beweist man, dass man versteht, was man da tut, indem man selber in diesem Bereich publiziert hat? Wenn man sich aber nicht leisten kann, da zu publizieren bzw. dorthin zu fliegen, kann man auch nicht Gutachter werden und dann können wir als Community auch nicht in diese Richtung gehen. Zum Thema der Online-Konferenzen habe ich auch eine relativ starke Meinung. Ich muss gestehen, Anfang von Corona war ich auch total überzeugt, dass das eine super Idee ist, sehr viele Möglichkeiten gibt, Leuten teilzunehmen, die sonst nicht teilnehmen könnten. Ja, die Zahl der Leute, die teilgenommen haben bei der NDSS damals, war eine der, wo ich sehr aktiv dabei war. Das war irgendwie 3-4 Mal so viele wie vorher. Aber dieser Community-Aspekt geht halt komplett verloren in Online-Interaktionen. Und ich glaube, Katharina, du wirst mir zustimmen, dass du heute nicht hier in diesem Raum sitzen würdest, wenn ich nicht auf einer Konferenz im Hallway-Track dich angesprochen hätte. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt von Konferenzen, ja, dieses Networking. Und das funktioniert online leider einfach nicht.
Ich finde, du hast es ein sehr, sehr schönes Beispiel genannt, ja. Wenn wir uns damals bei der USENIX in Vancouver 2017 nicht getroffen hätten, dann wäre ich jetzt vielleicht nicht hier.
Weil auf den Konferenzen auch immer ganz viel Talentakquise läuft.
Zumindest wenn ich da bin, ja.
Ja, ich glaube, Ben ist da auch wirklich besonders gut. Also ich glaube, Ben ist auch so jemand, den kennt jeder. Der kümmert sich da schon sehr darum.
Ist mir schon aufgefallen. Wir hatten damit durchaus schon Arbeit. Ja, das bedeutet also, für junge Forschende sind Konferenzen auch einfach ganz, ganz wichtig, um sich zu präsentieren und halt um auch potenzielle ArbeitgeberInnen auf sich aufmerksam zu machen.
Genau. Und da bemühen wir uns als CISPA natürlich sehr stark. Ich glaube, wir machen das gut. Nicht nur Ben, aber auch.
Das stimmt. Habt ihr jetzt beide als PC-Shares noch ganz viel Arbeit gerade auf dem Tisch? Bei euch beiden stehen die Konferenzen jetzt fast unmittelbar bevor. Katharina hat noch ein bisschen mehr Zeit. Ben, bei dir geht's nächste Woche los, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, also tatsächlich ist meine Arbeit für die 2024er Edition hauptsächlich getan. Nächste Woche am Dienstag muss ich mich um die Opening Remarks kümmern, zusammen mit meinem Coach Herbert Boos. Und dann läuft die Konferenz einfach vor sich hin. Ich werde viel Kaffee trinken, viel im Hallway-Track unterwegs sein, so wie sich das für den Programmkomitee-Chair auch gehört. Ich bin aber jetzt schon mittendrin, die 2025er Edition vorzubereiten, was tatsächlich momentan deutlich mehr Aufwand ist, deutlich mehr Zeit frisst, die Gutachter zu finden, durch die Nominierungen, weil Leute können sich inzwischen auch selbst nominieren, durchzugehen, zu überlegen, okay, wem trauen wir das zu, wie gestalten wir das Programmkomitee. Das ebbt dann wieder ein bisschen ab bis Oktober. Und dann ist dann wieder die viele Arbeit, wo der Gutachterprozess stattfindet. Und dann habe ich wieder ein bisschen meine Ruhe ab ungefähr Februar, März rum bis Juni.
Okay, das ist schön. Katharina, wie sieht's bei dir aus? Bei dir ist jetzt die letzte Runde Soups quasi. Bist du schon bereit, in den Urlaub zu fliegen?
Ich habe es sehr genossen, diese 2 Jahre. Aber ich glaube, ich freue mich dann auch mal auf die Soups, wenn ich nicht PC-Chair bin. Weil natürlich als PC-Chair, wenn ich bei der Konferenz bin, wollen natürlich auch ganz viele Leute was von mir oder mit mir reden. Das ist zum einen sehr schön, das genießt man, aber es ist auch sehr anstrengend. Der Großteil unserer Arbeit ist aber bei uns auch schon getan, das Programm steht. Und das ist für mich so ein ganz besonders schöner Moment eigentlich an diesem Prozess, wenn man dann zum ersten Mal das Programm wirklich sieht und sieht, wie unglaublich vielfältig die Papers sind, die da publiziert werden, wie unglaublich viel Arbeit da hineingeflossen ist, wie bunt das Programm dann teilweise auch ist, wenn wir da jetzt über Themenvielfalt reden, aber auch in Bezug auf die AutorInnen. Und es ist ein wunderschöner Moment, dann tatsächlich in Philadelphia zu stehen und die Konferenz eröffnen zu dürfen, wenn der ganze Raum voll ist und alle schon ganz gespannt auf das Programm warten. Wunderschöner anderer Aspekt ist auch, wenn man zum Beispiel Preise vergeben darf. Das sind so wirklich die schönen Momente als PC-Chair.
Die Preise bedeuten auch wirklich was für die jungen Menschen. Das ist für die wirklich ein wichtiger Ausweis ihrer Arbeit.
Ja, also ich glaube, das ist natürlich immer schön, wenn man Wertschätzung bekommt. Und unsere Community ist, wie wir vorhin schon beide festgestellt haben, ist sehr, sehr kompetitiv. Und da finde ich, ist es auch immer ganz wichtig, dass es so positive Vibes gibt. Ja, dass man irgendwie auch wirklich sagt, okay, ich erkenne das an, was die ganzen tollen KollegInnen da an toller Arbeit eigentlich machen. Und wir feiern das auch gemeinsam und feiern auch uns als Community.
Genau, wobei man auch sagen muss, dass natürlich alleine schon angenommen werden auf einer von diesen Konferenzen eine absolute Auszeichnung ist. Also bei den Top 4 Konferenzen sind wir so im Acceptance Rate Bereich von 15-20%. Das heißt, man gehört eh schon zu den absoluten Top-Papieren, um da überhaupt angenommen zu werden. Und dann das Sahnehäubchen ist dann gegebenenfalls noch so ein Distinguished oder Best Paper Award zu kriegen, was ich tatsächlich für meine Doktoranden super finde, wenn die das kriegen, ist für mich jetzt nicht mehr ganz so relevant, weil ich schon so ein bisschen weiter in meiner Karriere bin.
Wir nee, tun gerade so, als wären wir so alt.
Ich habe noch nicht so viele, aber ich finde, das ist halt auch was, wenn ich überlege in meine Doktorandenzeit, da war das Achievement, dass ich ein Paper angenommen bekommen habe und das habe ich total gefeiert. Und jetzt meine Erfüllung eigentlich, wenn meine Doktoranden ihre Papiere angenommen kriegen und wenn dann noch das i-Tüpfelchen draufkommt mit dem Best Paper Award, dann müssen sie nicht nur einen Kuchen mitbringen, sondern zwei ins nächste Group Meeting. Deswegen ist das noch besser.
Ja, das ist unsere Tradition. Bei uns gibt's immer Kuchen. Und bei uns gibt's sehr viel Kuchen.
Ich habe schon lange keinen Paper Cake hier mehr bekommen. Ich finde das eine Frechheit. Wir sind hier abgekanzelt worden.
Ich glaube, du musst zu uns nach St. Ingbert kommen, wo Ben und meine Gruppe auch sind. Bei uns gibt's sehr oft Kuchen.
Ich fand das super interessant, was ihr über die Konferenzen gesagt habt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche ganz wichtigen Aspekte vergessen habe, wo ihr sagt, das würde ich gerne noch dazu sagen wollen. Da ihr mich beide jetzt nicht so anschaut, als ob das der Fall ist, würde ich einfach noch 5 schnelle Fragen fürs Ende für euch bereitstellen und dann dürft ihr eure Croissants weiter essen, aber auch erst dann. Und die erste Frage, die ich habe, schließt sehr an unser Thema an und das wäre, habt ihr eigentlich schon mal ein Paper gelesen im Review-Prozess und euch dann total geärgert, dass ihr nicht selbst auf die Idee gekommen seid?
Ja.
Geärgert? Ich habe einmal eins gelesen und wir haben eigentlich genau dasselbe gemacht. Das fand ich sehr interessant. Und witzigerweise sind beide Paper dann akzeptiert worden. Das fand ich sehr spannend.
Auf derselben Konferenz?
Nicht auf derselben Konferenz, aber das war dann schon auch ein großer Akt, das Paper so zu verkaufen, dass wir sagen, ja, das trägt dann noch was weiteres dazu bei. Ich bin bis heute ehrlich gesagt überrascht, dass wir das hingekriegt haben.
Das ist spannend. Also da kann ich mir immer vorstellen, dass es für euch wichtig ist, sehr lange euch in Schweigen zu hüllen, was die Paper-Themen angeht, damit eben genau das nicht passieren kann, oder?
Ich muss sagen, ich sehe das pragmatisch. Also ich sehe das mittlerweile sehr pragmatisch. Ich spreche schon auch über Ideen, die wir haben oder über Arbeiten, die wir momentan durchführen. Die Frage ist natürlich, in welchem Detailgrad und mit wem. Nur ich denke mir, also ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, aber ich glaube, in der Community wissen die Leute, für welche Themen ich stehe und was die Art von Forschung ist, die ich mache. Und ich rede mit sehr vielen Leuten und dadurch wissen auch sehr viele Leute, an was für Themen wir arbeiten. Ich glaube, wenn da jetzt jemand kommen würde und meine Ideen klauen würde, ich glaube, das, ich würde da einfach drüber stehen. Aber ich denke mal, die Person tut sich damit meistens selber keinen Gefallen. Das ist uns aber auch noch nie passiert.
Ich gebe zu, ich bin auch einigermaßen offen auf Konferenzen, aber wenn ich jetzt so gerade über die aktuellsten Sachen, die wir gerade in der Pipeline haben, die wir nächste Woche submitten, nachdenke, die würde ich nicht besprechen mit den Leuten vor Ort. Nicht, weil ich Angst habe, dass die mich irgendwie überholen oder sowas, sondern einfach auch, weil es ja eine Anonymitätsverpflichtung gibt im Peer-Review-Prozess und ich nicht auch nur aus Versehen irgendeinen Reviewer quasi ja, beeinflussen möchte und sagen möchte, übrigens, wir arbeiten da gerade an einem Papier, das wir nächste Woche submitten zu einer Konferenz, wo du Gutachter bist.
Ja, das ist...
Könntest du ja darauf bitten.
Das finde ich ist auch ganz wichtig, deswegen also schließe ich mich dann. Mir ist es auch sehr wichtig, immer zu überlegen, mit wem rede ich, in welchem Detail gerade darüber, weil natürlich wollen wir auch nicht möglichst viele Interessenskonflikte produzieren. Weil je mehr Interessenskonflikte wir haben, desto kleiner wird der Pool an Leuten, die unsere Papers reviewen. Und das wollen wir natürlich nicht. Mhm.
Was war die größte Herausforderung, der ihr in eurer Karriere begegnet seid? Große Frage, große Augen.
Diesen Podcast aufzunehmen, ohne währenddessen in mein Croissant zu beißen.
Ist eine Antwort.
Ich muss sagen, ich habe es eigentlich immer sehr entspannt gesehen, weil jetzt dieser Weg eigentlich nie mein Lebensplan war. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich hatte einfach immer Spaß an der Forschung und wollte das machen. Und mein Anspruch war, was gesellschaftlich Sinnvolles zu erarbeiten. Und alles andere ist dann einfach so dazugekommen, würde ich sagen.
Genau, ich würde sagen, ich habe auch in meiner beruflichen Laufbahn sehr viel Glück gehabt, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, sodass ich jetzt nicht sagen würde, ich hatte mal eine besondere Herausforderung in dem Sinne, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, schaffe ich das? Ich gebe zu, dass die Evaluation, ob man jetzt entfristet wird, also diese Tenure-Evaluation, durchaus ein bisschen stressige Phase war, weil es einfach für einen Wissenschaftler der entscheidende Karriereschritt ist. Also wenn man das nicht kriegt, dann muss man gucken, was man danach macht. Und wenn man das kriegt, dann kann man die nächsten 30 Jahre machen, was man möchte. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, das zu meistern. Und genau, das war ich zumindest danach sehr entspannt, als ich die positive Nachricht bekommen habe.
Okay. Jetzt habt ihr beide wieder so schön eure Seniorität unterstrichen und die Freiheit, die das mit sich bringt. Das freut mich. Was würdet ihr jungen Forschenden raten, die eine Karriere in der Cybersicherheit anstreben, die in der Akademie bleiben wollen, die das machen?
Geh mit einem offenen Herzen und mit einem offenen Geist durch die Welt. Beschäftige dich damit, was dich wirklich interessiert und wo du wirklich den Eindruck hast, da kannst du was beitragen, und mach's mit Leidenschaft. Ich glaube, Stress und Druck macht irrsinnig viel Innovation kaputt. Ich glaube, wir beide, Ben und ich, wir stehen immer wieder vor der Herausforderung, genauso wie unsere anderen Kollegen und Kolleginnen, dass wir zum einen die Leute zur Spitzenforschung antreiben wollen und müssen, aber zugleich wollen wir natürlich auch diesen kreativen, innovativen Geist nicht zerstören. Und ich glaube, mit Druck und Stress zerstört man den. Das heißt, es ist eine Gratwanderung. Mir ist immer ganz wichtig, da das Selbstbewusstsein auch von den Doktorandinnen und Doktoranden so gut wie es geht zu stärken, damit sie eben sich zum einen diesen Druck gewachsen fühlen, aber trotzdem auch die Freiräume haben, die sie brauchen, um innovativ zu sein.
Genau, natürlich gehört es zur wissenschaftlichen Karriere, dass man auf den Top-Konferenzen publiziert. Das macht einem das Leben viel leichter, sich danach zu bewerben. Ich würde aber jedem raten, wie Katharina das auch gesagt hat, mach das, worauf du Lust hast. Weil ich habe in meiner Karriere mal ein Praktikum gemacht bei Microsoft Research. Hat Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, dass dadurch, dass jemand anderes mir gesagt hat, was ich machen soll, welches Thema ich bearbeiten soll, das für mich viel anstrengender war, als an dem Thema, für das ich wirklich gebrannt habe, zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Such dir ein Thema, was du genial findest und steck deine Energie da rein. Dann wird das auch gut enden.
Das ist ein schöner Tipp. Habt ihr für eure tägliche Arbeit Lieblingstools oder Werkzeuge?
Overleaf. Ich finde Overleaf ganz toll, um kollaborativ an einem Paper zu arbeiten. Funktioniert relativ einfach. LaTeX generell, weil wir halt einfach Papers mit LaTeX schreiben. Und ich bin ein Riesenfan davon, von all den Tools, die Forschung reproduzierbarer machen.
Ich bin kein Fan von Overleaf. Das liegt daran, dass ich schon ein bisschen älter bin und tatsächlich auf der klassischen Git-Ebene unterwegs bin. Also ich mag es lieber offline zu editieren und dann meine Doktoranden dazu zu bringen, die Konflikte, die ich dadurch in unserem Versionierungssystem erzeugt habe, zu fixen. Und tatsächlich muss ich leider gestehen, ein großer Teil meiner Arbeit gerade jetzt in der letzten Woche ist Outlook, weil es eben viele E-Mails gibt, die zu beantworten sind. Vorbereitung der jetzigen Konferenz, Vorbereitung der nächstjährigen Konferenz. Aber das gehört einfach nun mal auch zu dem Job dazu, den wir uns auch freiwillig ausgesucht haben.
Ja, wir sind halt auch nicht diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die mit so weißen Laborkitteln irgendwo in einem Labor stehen. Wir sitzen halt vorm Computer oder stehen am Whiteboard und diskutieren.
Ist mir schon aufgefallen. Und du hast auch manchmal den Sari an, je nachdem, wo du gerade bist. Okay, ich glaube, ich habe die perfekte Abschlussfrage für heute. Und die wäre, was ist eure Lieblingskonferenz? Schweigen und Lachen.
Natürlich die Euro-S&P.
Für mich ist es wirklich die SUPS. Ich liebe die SUPS, es ist eine wirklich tolle Konferenz. Und die Papers auf der SUPS sind alle toll und die Leute sind natürlich alle toll. Aber ich fahre generell einfach gerne auf Konferenzen und mittlerweile auch sehr gerne auf andere Konferenzen als die, wo ich die letzten Jahre immer unterwegs war, weil ich einfach irrsinnig gerne neue Leute kennenlernen lerne aus aller Welt und irrsinnig gern über neue Themen irgendwas lerne.
Genau, bei mir ist es eigentlich die Usenix Security. Tatsächlich ist die SUPS co-located mit der Usenix Security. Zum einen, weil ich den Eindruck habe, dass aus meinem Forschungsgebiet der Usenix mehr Papiere sind als vielleicht auch bei den anderen Konferenzen. Und zum anderen, weil auch wirklich sehr, sehr viele Leute da sind, mit denen man sich austauschen kann. Kurz dahinter kam zumindest bis 2024 die NDSS. Hauptsächlich deswegen, weil sie im Februar in San Diego ist. Und wenn man dann mit dem Sonnenbrand von dem Lunch on the Beach nach Hause kommt, den Kollegen sagen kann, war furchtbar letzte Woche, ich habe mich verbrannt in der Sonne. Ist das immer eine sehr schöne Aktion gewesen. Und tatsächlich ist es noch die familiärste von den vier Großen gewesen, weil nicht so viele Leute da sind. Das heißt, man findet auch die Leute wieder. Denn Katharina hat das vorhin gesagt, man schließt einfach Freundschaften. Also ich mache diesen Job jetzt seit 10 Jahren in diesem Bereich. Das heißt, es gibt Leute, die kenne ich auch schon von damals. Und es ist einfach cool zu sehen, wie die sich weiterentwickelt haben und wie ich mich auch weiterentwickelt habe.
Dann steht uns ein guter Sommer mit Konferenzen bevor. Ich werde dich auf der SUP sehen. Und ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Es war sehr schön mit euch. Ich hoffe, ihr kommt wieder.
Sehr gerne.
Und wieder und wieder. Und ja, ich wünsche euch einen guten Tag. Bis bald.
Bis bald und danke für dieses herrliche Croissant.